D-Radio Wissen. Online-Talk.
Es ist Wochenende. Hier ist der Online-Talk mit Daniel Fiene.
Und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Und wenn wir eins in den letzten Jahren hier im Internet gelernt haben, dann ist es das. Es gibt nichts, was es im Netz nicht gibt. Und das gilt auch für die Küche. Dort gibt es nämlich auch ständig was Neues zu entdecken.
Von daher passen das Netz und das Essen hervorragend zusammen. Und das ist auch in diesem Moment ein bisschen schade, dass ihr im Radio bei unserem heutigen Thema nicht riechen könnt. Foodblogs, wenn Kilobyte auf die Hüfte gehen.
Ja, bei diesem Thema machen wir es jetzt aber nicht so, dass wir einfach mal die schönsten Rezepte aus dem Internet vorlesen. Nein, das wäre uns dann doch, sage ich mal, zu einfach. Uns interessiert vielmehr ja der gesellschaftliche Einfluss, den die Vernetzung auch der Foodblogger-Szene hat. Und wobei natürlich nebenbei immer gekocht wird und die Ess- und Trinkwelt kennengelernt wird und natürlich auch genossen.
Und die Vielfalt ist echt groß. Also wir haben uns zum Beispiel YouTube, da lernen junge Deutsch-Türken kennen, so wie sie zu Hause zu kochen. Über Facebook organisieren sich geheime Supper-Clubs, in Blogs verabreden sich Food-Freunde zu gemeinsamen Reisen, um Regionen und ihre kulinarischen Geheimnisse zu erforschen.
Ja, und das diskutieren wir zum Beispiel mit Carmen Hillebrand. Sie ist Social-Media-Managerin vom Großhandelskonzern Metro Cash & Carry und in dieser Funktion kennt sie sich natürlich aus in der Szene. Hallo Carmen.
Hallo.
Dann auch dabei ist Paul Fritze. Sein Hobby ist seine Passion. Er hat nicht nur verschiedene Webseiten, die was mit Kochen zu tun haben. Er organisiert auch Koch-Events übers Internet. Hallo Paul.
Hallo.
Orhan Tanschgil präsentiert auf YouTube und in seinem Blog Highlights aus der türkischen Küche, damit die von den jungen Deutsch-Türken ja nicht verlernt werden oder vielleicht sogar auch erst erlernt werden. Mittlerweile ist aus der simplen Idee ein, sagen wir mal, kleines Imperium geworden. Seine Idee schauen wir uns gleich aber hier natürlich auch nochmal genauer an. Erstmal hallo Orhan.
Lass uns mal, glaube ich, als erstes mal so einen kleinen Foodblogger-Crashkurs machen. Ich muss sagen, ich esse zwar gerne, sehe auch ganz viel so in den sozialen Netzwerken leckere Rezepte vorbeischnellen und merke immer, wenn sich irgendwie Bekannte verabreden zu tollen Events. Und Carmen, vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen, weil das Netz ist ja mehr als, ich sag mal, chefkoch.de. Nutze ich immer ganz gerne, um zu gucken, wie das Frühstücksei jetzt perfekt gekocht wird, weil ich das mal eben schnell google. Aber da gibt es ja deutlich mehr, glaube ich, als zum Beispiel Blogs, die ihre Rezepte auflisten, oder?
Ja, natürlich. Also viele Blogs, die einfach aus ihrem Alltag berichten, also was sie in der Küche machen, das mache ich auch, was mal schiefgelaufen ist oder nicht. Aber das Gute ist tatsächlich die Fotografie, was Orhan auch super macht, finde ich. Unglaublich. Danke. Also das hat Foodstylist-Charakteristik, was da die Privatleute machen.
Kann man denn sagen, wenn man so auf die ganzen, ja doch auch unterschiedlichen Food-Websites schaut, dass man da doch gewisse Kategorien oder Schwerpunkte ausmachen kann?
Ja, Schwerpunkte gibt es ganz viele. Das ist eigentlich schwierig aufzulisten, aber natürlich gibt es Leute, die eher backen, Leute, die, es gibt vegetarische Blogs, es gibt Bierblogger, mit denen ich ganz gut vernetzt bin, sehr spannend. Es gibt Weinblogger, es gibt Whisky-Bloggerinnen. Also such dir was aus.
Ich werbe ein Bier, glaube ich. Obwohl, nee, auch nicht so ganz um diese Uhrzeit.
Aber gibt es besonders einen besonderen Trend zurzeit? Dinge, die sich besonders um sich schlagen?
Also es wird mehr geguckt tatsächlich, aber das ist allgemein, würde ich sagen. Ich meine, Orhan, können wir uns mal austauschen. Aber tatsächlich regionale, saisonale Küche, das ist absolut, aber das sind nicht die Foodblogger alleine, das ist insgesamt die Szene, dass man sich mit auseinandersetzt, wo die Lebensmittel herkommen.
Ja, und vegetarisch, vegan ist ja eigentlich genau so ein Trend, der sich jetzt komplett durchzieht über alle Blogs. Also über alle Foodblogs.
Regional heißt...
Außer Wurstblog.
Wobei, das hätte was, ne?
Das erste vegetarische Wurstblog, das wäre, glaube ich, eine tolle Attraktion.
Ja, wie Wurst, ne?
Aber seid vielleicht nochmal sozusagen den etwas allgemeineren Trend. Seit wann beobachtet ihr, dass es überhaupt in Foodblogs oder ähnlichen Angeboten so eine doch sehr bewusste und intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensmittel, Kochen, Essen gibt?
Also wir haben ja vor 6, 7 Jahren gestartet, da war es noch nicht so intensiv, aber so seit 3 bis 4 Jahren, denke ich mal, wird auch über Nachhaltigkeit, veganes Essen und so weiter halt wirklich komplett durchgehend oder auch saisonales, regionales auch berichtet und auch genutzt, also auch wirklich dann hinterfragt, ist das auch wirklich von dort, ist das auch wirklich bio, das kommt immer wieder vor.
Woher kommt das, was ist da der Auslöser?
ja, die ganzen Lebensmittelskandale, die Diskussion, was kann man dem Verbraucher zumuten an Informationen, was auf der Packung oder was steht. Ich finde, wir sollten alles wissen. Das ist ein steter Kampf.
Ich glaube auch, was nicht so ganz unwichtig ist, der Geschmack, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn man regional und saisonal einkauft, ist es meistens ein bisschen leckerer. Das ist sehr, sehr pauschal gesagt, aber es hat einen ganz großen Anteil daran, weil wir ja plötzlich über Einzelpersonen reden, die schreiben und ihre Meinung kundtun und einfach das benutzen und kochen, was ihnen schmeckt. Und dann geht man halt vor die Haustür und nicht woanders hin.
Ja, genau. Und spannend ist es auch, ich habe auch das Glück, ich habe auch einen saisonalen, regionalen Bauernmarkt vor der Tür. Natürlich kaufe ich bei der Metro ein als Metro-Mitarbeiter, aber das mag ich auch gerne über den Markt spazieren. Und die alten Wurzelgemüse zum Beispiel, Steckrüben, bin ich nicht mit aufgewachsen. Meine Mutter mochte das, glaube ich, nicht. Wieder zu entdecken und Warzwurzeln und so. Also cooler Trend. Und
ich schon, herrlich.
Das ist, Paul, ich glaube auch, das Stichwort regional ist auch so, kann man fast sagen, passt zum aktuellen Projekt von dir, oder? So im, wenn man bis um die Ecke denkt.
Da muss man sich an 50 Orte reindenken, ja, wahrscheinlich.
Musst du 50 mal umziehen.
50 mal umziehen finde ich nicht so schlecht, weil die Orte, wo das alles herkommt, was ich da mache gerade, die sind ganz gut. So London und Paris, da kann ich mich aufhalten, das ist gerne so. Du sprichst es an. Ich habe letztes Jahr, ist mir ein Buch in die Hände gefallen, nennt sich, das sind 50 Klassiker, werden da beschrieben und besprochen und man erfährt ein bisschen was zur Geschichte und der Namensgebung. Also warum heißt die Birne Helene und nicht die Birne Anna? Und man bekommt dann die Rezepte dazu, die Originalrezepte, von die ein James Winter zusammengetragen hat. Er hat eine Serie bei der BBC in London, Saturday Kitchen, dort ist er ein bisschen bekannter als hier. Der hat dieses Buch zusammengetragen und ich bin kein gelernter Koch, mir fehlen also alle handwerklichen, klassischen Ausbildungen, die es so gibt, inklusive Klassikerrezepte, die wahrscheinlich jeder Koch in seiner Lehre mal durch hat. Ich mache das dieses Jahr, ich hole ein bisschen was nach und koche jetzt jede Woche einen so einen Klassiker. Probier das zumindest mal.
Und wo kommt jetzt die Birne Helene her?
Ich wusste, dass ich dieses Beispiel nicht hätte bringen sollen, weil ich habe das Ding noch nicht gemacht.
Dann hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo du auch die Entstehungsgeschichte kennst.
Ja, es gibt vielleicht eins, das ist auch gar nicht so unbekannt, das Rindercarpaccio. Weiß es irgendjemand hier anwesend?
Rindercarpaccio.
Ich wusste es nicht. Harry's
Bar. Italienische Küche.
Ja, nicht schlecht. Und ich dachte, bevor ich dieses Buch in den Händen hatte, dass Carpaccio tatsächlich irgendwas italienisch, ein italienischer Begriff ist für irgendwas dünn geklopftes. Weil heute ja inzwischen jedes Radieschen, was ich hobel, ist ja Radieschen Carpaccio und nicht mehr einfach nur gehobeltes Gemüse. Aber nein, dem ist nicht so. In Harry's Bar in Venedig irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gab es jemanden, der das Fleisch nicht vertragen hat, also dickes rotes Fleisch. Und deswegen hat es der Barmann dann plattgehauen und hat eine Soße drauf gemacht, ein bisschen Grünzeug oben drauf gelegt und hat die richtigen Zutaten gefunden. Und die Farben, die das ergeben haben, die haben ihn an Bilder erinnert von einem Künstler und der hieß mit Nachnamen
Carpaccio.
Richtig.
Aha. Wieder was gelernt.
Traumhaft schöne Geschichte.
Und davon gibt es 50 im besten Fall dieses Jahr. Oder
auch die zur Birne Helene.
Ja, yes. Ich rufe euch im Dezember wieder an.
Sehr gerne.
Wir haben auf deiner Webseite einfach-lecker-essen.com, da steht so über dich, Paul, ganz nebenbei habe ich dauerhaft Hunger und kenne kaum eine bessere Art, sein Geld auszugeben, als für Essen und Reisen. Ist das deine Motivation im Kern?
Jetzt wird es sehr philosophisch. Fürs Leben oder für den Tag? Oder?
Für deine ganzen Foodblogger-Aktivitäten, die sich ja auch auf, sag ich mal, einen sozialen Kontext, über den wir gleich auch nochmal sprechen, dann auswirken.
Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich eine Liste machen würde und sagen würde, wofür geht das Geld raus, dann stehen Essen und Reisen gemeinsam an eins und drängeln sich ständig, wer mehr haben möchte, sozusagen, weil das einfach das Schönste ist. Das hat nämlich einen wunderbaren gemeinsamen Faktor. Man trifft da eigentlich in der Regel Menschen und tauscht sich mit Menschen aus. Und das bringen Essen und Reisen so mit sich. Und deswegen finde ich das, glaube ich, sehr gut.
Und da hast du ja ein Projekt, was ja auch das beide so ein bisschen vereint, nämlich das Rolling Restaurant. Was ist das?
Das Rolling Restaurant ist ein Projekt gewesen, das haben wir zweieinhalb, fast drei Jahre lang gemacht. Es war ein Supper Club, den haben wir alle drei Monate mal aufgemacht, wenn wir uns danach gefühlt haben. Das habe ich mit zwei Freunden gemacht, Björn Schmidt und Paul Nonnenmacher. Und wir haben zu dritt einfach einen Abend aufgemacht an einem Ort, den wir gefunden haben, gut fanden, den Besitzer überzeugen konnten, dass wir einen Abend diesen Laden übernehmen und haben dann übers Internet Menschen eingeladen.
Also eine Art Pop-Up-Restaurant?
Genau.
Und da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, mal damit das noch ein bisschen plastischer wird, was für Läden das waren. Also was muss ich mir darunter vorstellen?
Also angefangen haben wir in der Lobby eines Bürogebäudes, weil wir nichts anderes gefunden haben, weil wir halt auch gerade mal eine Idee hatten und nichts vorzuweisen, was wir denn schon alles großartig getan haben. da haben wir dann auf zwei Herdplatten gekocht, die wir uns da auf die Bar gestellt haben und haben ein Drei-Gänge-Menü für 40 Leute gemacht. Und das war so ein bisschen mal ausprobieren, gehen die Leute böse weg oder finden die das gut, dass die jetzt dafür bezahlt haben? Mhm. Das ging ganz gut und dann haben wir als zweites Mal in einem Handyladen unter den Linden, das hieß damals noch Basecamp, haben wir da gekocht, die hatten aber keine Herde, also haben wir ein kaltes Menü gemacht und aus Kühlschränken heraus serviert. Das war auch ganz spannend und dann sind wir irgendwann rübergegangen und haben gesagt, eine Küche wäre schon richtig gut. Und dann sind wir in Restaurants gegangen, die wir mochten, wo wir im Zweifel Stammgäste waren oder öfter mal waren und haben die einfach angesprochen. Und entweder haben die dann zu oder...
Was sind das für Leute, die dann immer zu euch gekommen sind? Also Leute, die zufällig mal bei Facebook auf Gefällt mir gedrückt haben?
Also es war so, dass also Björn hat einen Foodblog und ich habe einen und ich glaube darüber haben wir dann die Sachen ausgeschrieben und haben die dann über die anderen Netzwerke verteilt, über Facebook und Twitter und das ganze Zeug. Und irgendwann haben wir eine E-Mail-Liste aufgebaut und so wächst dann irgendwie so ein Kreis zusammen und dann schreibt man die immer wieder an und dann ist es immer eine runde Mischung aus Interessierten, Freunden, losen Kontakten, Berlinern. Die tauchen dann da auf und das ist immer eine lustige Runde gewesen.
Und wenn du mal nochmal darauf schaust, war denen eigentlich eher wichtiger, dass sie ein tolles Koch-Event haben, wo sie auch dann am Ende lecker essen können oder geht es da doch dann tatsächlich auch um Networking?
Also ich glaube, speziell beim Rolling Restaurant, das haben wir letztes Jahr aufgehört, wir sind übergegangen, wir haben ein neues Projekt, das heißt Norden Berlin und das ist was sehr Ähnliches, ein bisschen anders. Aber ich glaube, bei beiden vereint die Gäste und uns eins, nämlich wir haben aus der Küche heraus die Vorstellung, wir wollen wahnsinnig gut kochen und es sollte allen Menschen nur um dieses Essen gehen. Und ich glaube, jeder Gast hat einen sehr, sehr eigenen Ansatz, dahin zu gehen. Und ich glaube, die meisten kommen einfach dahin, weil diese Sachen einmal stattfinden und dann nicht wieder. Also wenn ich an dem Abend nicht dabei war, dann bin ich raus. Das wird nicht wiederholt. Und dazu kommen natürlich so ein bisschen Sachen wie, das ist übers Internet organisiert, da kommen Leute, die ich nicht kenne. Das könnte ganz spannend werden, mal sehen, was da für Leute auftauchen. Wir erzählen den Menschen meistens relativ wenig über Menü und Location vorher. Mhm. Das wird so einen Tag vorher bekannt gegeben. Also da ist so eine ganze Menge Event-Charakter, nennen wir es mal, dabei wahrscheinlich aus Gastsicht.
Hat das auch ein bisschen aufklärerischen Charakter für Leute, die zwar Events suchen, aber von Kochen und Essen und Lebensmitteln eigentlich gar keine Ahnung haben?
Ich hoffe nicht. Also ich glaube, also ich will um Himmels Willen niemanden aufklären. Ich finde es gut, wenn sich jemand mit Essen auseinandersetzt, aber in dem Moment, wo wir aus der Küche kommen und den Leuten das Fleisch unter die Nase halten, sagen, guck mal, die Kuh hieß Mila und die war total glücklich und du kannst nur noch die essen, weil die Sonne stand richtig, als sie geschlachtet wurde, das möchten wir nicht. Wir wollen gute Abende haben und vernünftiges Essen machen und im besten Fall haben wir auch noch hervorragende Produkte dazu benutzt.
Das finde ich auch ganz spannend. Also diese Supper Clubs, also ich kenne das so unter dem Schlagwort Secret Supper Club, so dieses Exklusive und das gibt es ja auch in anderen Städten. Ich war selbst bei keinem Event so, du erzählst auch immer so ein bisschen davon. Was begeistert dich da so am meisten bei diesen über Stats organisierten Koch-Events, Abende, Secret
Ja.
Gedöns-Events.
Gedöns-Events. Wie Paul, wie du gerade sagtest, tatsächlich, dass man überhaupt nicht weiß, mit wem, also wer am Tisch sitzt, wie die Dynamik ist. Und das kann jedes Mal komplett anders sein. Das Essen ist immer gut. Also ich gehe ganz gerne zu Magic Garden Supper Club. Hallo Thomas, wenn du das hörst.
Das ist in Düsseldorf?
Das ist in Düsseldorf.
Okay.
Und weil Secret ist, will ich gar nicht so viel verraten. Aber er kocht vegetarisch und das ist unheimlich lecker. Ich bin jetzt keine eingefleischte Vegetarierin, um mal diesen schlechten Witz zu machen, aber das ist jedes Mal gut. Das sind 3-4 Gänge, ein guter Wein dabei und er guckt auch, dass er regional und saisonal und bio und so dergleichen kocht.
Das finde ich eigentlich ganz spannend. Wenn jetzt habt ihr da mal so einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ich sehe schon hier die Faxe bei uns in der D-Radio Wissen Hörerredaktion eintrudeln. Wie kann ich denn auch mal gucken, ob es bei mir um die Ecke so eine Veranstaltung gibt? Habt ihr da so einen Tipp, wie man da sich einklinken kann? Vielleicht auch mal anmelden? Wie macht man sowas? Foodblogs lesen?
Foodblogs und googeln einfach mal nach Supper Club.
Ja.
Und also es gibt wirklich in Berlin gibt es viele. Dann in Köln gibt es einen, in Düsseldorf gab es 2. Also ich würde einfach googeln und gucken, ob es in meiner Stadt sowas gibt.
Es gab mal einen Supper Club, die haben sich sehr verprofessionalisiert. Die nennen sich der Time oder Thyme Club, schreibt sich THYME. Und die haben auf ihrer Website eine ziemlich umfangreiche Auflistung. Irgendwo, ich weiß nicht genau, wo das ist, über Supper Clubs in Berlin. Und ich meine, sie sind inzwischen auch erweitert. Ansonsten ist es Augen und Ohren offen halten und ganz ehrlich, es mag sehr, sehr einfach klingen, aber Fan werden von den ganzen Bloggern und den ganzen Blogs auf Facebook, weil da wird es besprochen. Da taucht es irgendwann im Stream auf und es sind Zufälle. Also Ich habe die Hälfte des Supper Clubs, bei denen ich war, per Zufall irgendwie über den Stream entdeckt. Oder Menschen haben mir bei einem anderen Supper Club davon erzählt.
Hm. Paul, was wäre denn so ein Punkt, wenn du sagst, also es scheint ja, dass du immer viele Ideen für so Projekte hast und so. Gibt es irgendwas, was du gerne auch hier in Deutschland realisiert haben möchtest oder mal ausprobieren möchtest? Lass uns mal in deinen kreativen Kopf reinschauen. Was spuckt da gerade rum?
Der guckt auf die Uhr, weil ich noch 10 Minuten habe. Aber
ja. 10 Minuten kann man viel Input geben.
Ja, okay. Also es gibt eine Sache, die habe ich das erste Mal vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war vor 4 Jahren erlebt. Da sind 40 Menschen organisiert über das Internet von Florian Siepert. Der hat eine Firma in London, nennt sich Open Trips, die hieß damals noch Food Trips. Der hat das organisiert, dass 40 Menschen aus egal wo, also konnten aus der ganzen Welt kommen. Ich glaube, wir waren dann viele, London, Deutschland und Frankreich, wenn ich mich recht erinnere. Sind 40 Menschen in ein Hotel gefahren, südlich von Neapel. Wir haben dieses Hotel komplett gebucht, inklusive Küche. Die einzigen Menschen, die da waren, waren der Besitzer und seine Angestellten, bis auf die Köche, weil das haben wir übernommen. Wir sind da hingefahren, muss man sich vorstellen, wie ein Barcamp. Also wir fahren dahin, es gibt so ein bisschen Strukturen, nämlich ein Hotel, eine Küche, einen Bus und ein paar Termine bei einem Mozzarella-Hersteller und einem Olivenöl-Presserei. Und den Rest haben wir dann selber gemacht. Also abends, nee, eine Sache war noch sehr entscheidend. Jeden Abend kam ein Winzer und hat eine Weinprobe gemacht.
Hm. Jeden Abend.
Das muss jeden werden. Abend. Ja, man spuckt das ja wieder aus.
Stimmt.
Während der Probe. Und da sind 40 Menschen zusammengekommen und ich würde behaupten, ich habe zu mindestens 30 von denen heute noch Kontakt. Wir haben 5 Tage lang uns nur über Essen ausgetauscht. Wer dazu gerade keine Lust hat, ist halt an den Strand gegangen und hat nichts gemacht. Da waren Familien und Kind mit Kindern dabei, die waren dann beim Essen dabei, aber die haben sich jetzt nicht unbedingt angeguckt, wie Oliven gepresst werden und wie so Maschinen funktionieren, weil das war nicht so ganz deren Interesse. Aber man hat eine riesige Bandbreite abgespult von Dingen, die man alleine in einem Urlaub gar nicht hinbekommt, auch weil die Energie fehlt, dass da der Antrieb da ist und dass alle Leute jetzt dann doch noch irgendwie was anderes machen wollen. Dann gehst du auf einen Markt und kaufst dort ein und kochst abends einfach Dinge von vor Ort mit den eigenen Bordmitteln. Und wir hatten eine große Küche, das hat geholfen. Aber wenn so etwas viel, viel mehr stattfinden könnte, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil selten kriegt man, ich meine, wir schaffen es noch nicht mal. Wir sind jetzt hier 5 Leute in der Runde. Sind wir 5? Wir sind 5 gerade, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr alle da vor Ort sitzt, aber wir spielen, Leute mit so einem Interesse zusammenzukriegen, ist, glaube ich, keine riesige Herausforderung. Ich glaube, man muss das nur tun, irgendjemand muss das machen. Und also über diese Open Trips Plattform, die es da inzwischen gibt, kann man sowas machen, das ist super. Und wenn da mehr in Deutschland stattfinden würde, fände ich das
oder
großartig.
Türkei.
Oder Türkei. Super. Das machen wir. Ich komm mit.
Ich organisiere das.
Wenn wir vielleicht mal sozusagen am Beispiel unserer Grundgesamtheit von 5 nachzeichnen, dass wir hier momentan 4 Männer und eine Frau sind, ist das eigentlich auch Spiegelbild der sozusagen Gruppe von Menschen, die sich im Netz stark in der Foodblogging-Szene bewegen?
Nein.
Glaube ich nicht.
Nee, also wenn ich überlege, wir machen so eine Kochherausforderung bei der Metro, indem wir einen Korb von Lebensmitteln zur Verfügung stellen und es gibt halt eine Regel, ihr müsst alles verkochen. Also nicht in Mengen, aber alles muss benutzt werden, der Rest ist uns egal. Da sind die Männer wirklich in der Unterzahl. Ich weiß nicht, ich meine, Orhan hier.
Ich merke das ja auch. Also von unseren Fans, von unseren Fans oder Twitter oder sonst irgendwie Social Media, das sind eigentlich 70% weiblich. 75%. Das merkt man komplett.
Also eine der ersten und bekanntesten in Deutschland ist ja sicherlich Niki Stich mit Delicious Days, die einen wunderbaren Blog hat und da mit Sicherheit auch eine der ersten war, die sehr hohe Qualität übers Foodbloggen dann auch ins Internet gebracht hat. Statistisch ist das wahnsinnig schwer zu sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich mit mehr Männern oder Frauen unterhalte oder austausche oder auf Veranstaltungen bin, wenn es um Kulinarik geht.
Unterscheidet sich die deutsche von der internationalen Szene?
Wer will denn das beantworten?
Ich gucke halt auf die türkischen Blogs natürlich immer wieder und die zerschießen sich da immer so ein bisschen gegenseitig. Okay. Also da ist ganz starke Kritik gegeneinander, was ich manchmal ein bisschen traurig finde, aber das pusht das natürlich auch. Das war immer mehr, also Türken, sage ich mal so rum, sind sehr mitteilungsbedürftig. Und da schießt ein Ding nach dem anderen gerade aus dem Keller raus. Und wird aber, wie gesagt, also es gibt auch so eine das perfekte Dinner-Remake in der Türkei. Und wenn die sich auch da zusammensetzen, das ist ganz, ganz starke Kritik immer gegenseitig. So macht man das nicht. Und also es muss immer klassisch sein. Und das Klassische ist eigentlich immer so, wie es die Mama gemacht hat. Und das weiß man ja nicht, wie es die Mama gemacht hat. Also von daher gibt es kein richtiges Klassisch. Es ist sehr, sehr rege, sage ich mal, in der Türkei. Also wenn man jetzt so Social Media denkt, dann ist es, glaube ich, dreimal so stark wie hier in Deutschland. Also wenn man auch die Fanseiten, so die ich weiß nicht, Metro zum Beispiel, weiß ich nicht, wie viele Fans die hat da in der Türkei, 50.000, 100.000?
Weit also, über 150.000, genau, das ist richtig, ja, geht richtig ab.
Also ja, und das sind einfach ganz andere Zahlen, die da unten abgehen, wo ich denke so, wie kriegen die das hin? Das liegt aber einfach darum, glaube ich, dass sie sehr technikaffin sind. Also sie brauchen alle halbe Jahr ein neues Handy und einen neuen Computer und die sind da ähnlich wie die Koreaner sehr schnelllebig, also technisch gesehen. Mhm. Und ich glaube, das zieht sich dann auch durch den Food-Bereich durch, dass man da halt auch viel, viel ausprobieren möchte. Man ist da so ein bisschen gefangen in der türkischen Küche und versucht immer mehr Einfluss aus dem Ausland reinzubekommen. Also die haben halt nicht die Pizza um die Ecke oder den Chinesen um die Ecke, das gibt es da einfach nicht, sondern das ist halt, wer macht den besten Lahmacun oder wer macht die beste Mante, darum geht es eigentlich. Aber dieses international ist in den letzten 10 Jahren erst reingekommen und ich glaube, die entdecken gerade so die ganze Food-Welt. Was da. Und darum ist, glaube ich, auch viel Kommunikation zwischen den Blogs.
Kannst du mal sagen, ob das in Istanbul auch so ist? Weil ich höre seit Jahren, habe mich gestern gerade wieder mit jemandem darüber unterhalten, dass in Istanbul die Foodwelt wahnsinnig sozusagen am Explodieren ist, im Sinne von, die Qualität steigt, die Internationalität steigt, dass es einfach eine Bandbreite gibt, die man in nicht so ganz vielen großen europäischen Städten findet.
Ja, auf jeden Fall. Also einmal, wie gesagt, dass halt das Internationale immer mehr reinkommt. Die versuchen halt Wein zu importieren und einfach andere Rezepte, versuchen das Italienische reinzubringen, das Französische reinzubringen. Der Türke generell ist halt immer so ein bisschen, ich möchte sehen, was im Ausland ist und hol mir das dann rein. Mhm. Aber auf der anderen Seite merkt man so in den letzten 5 bis 10 Jahren, dass ich ein starkes Selbstbewusstsein zur türkischen Küche hingekommen ist, weil man hat sich eher so auf der Welt so ein bisschen klein gesehen, was überhaupt nicht stimmt. Wir sind unter den Top 5 in den internationalen Küchen, also fast von der Vielfalt und auch von der Qualität her zu sehen ist. Es wurde aber nie so repräsentiert und das sind sie sich, glaube ich, bewusst in den letzten Jahren und das pushen sie. Also egal in welchem Bereich, ob das jetzt in der Haute Cuisine ist, also wenn man in die Sterneküche geht in der Türkei, aber auch im Slowfood-Bereich, also Slowfood, Nachhaltigkeit, Vegetarier. Vegetarier ist so ein Fragezeichen bei Türken, ne? Denkt man so, wie? Geht doch gar nicht. Die haben Opferfest und so. nee, ganz im Gegenteil. Also Slowfood geht ganz stark hin. Die versuchen Lebensmittel auch wieder hinzukriegen. Die haben halt den starken Einfluss der genmanipulierten Großkonzerne und das versuchen sie alles wieder zurückzuschieben, weil sie merken, das passt einfach nicht alles. Und das ist sehr, sehr schön. Also das freut mich. Also das schlimmste Erlebnis, was ich hatte vor 5 Jahren, war, als ich meine Tante besucht habe und sie hat dann Köfte gemacht, also Frikadellen. Und ich so, sag mal, die schmecken nicht so, wie ich sie sonst kenne. Also die kenne ich seit der Kindheit. Und sie meinte so, das ist super, Orhan, ich war im Supermarkt und habe die fertig gekauft. Ist das nicht toll? Und da war mir bewusst, oh Gott, das, was in den 70er, 80er, 90ern in Deutschland passiert ist, ist da jetzt erst passiert. Und dieses Zurückbewusstsein, also weg von der Fertigkost und wieder selbst kochen, das passiert gerade und das freut mich natürlich.
Wir müssen gleich unbedingt deine Geschichte erzählen mit Koch dich Türkisch. Bevor jetzt Paul gleich geht, habe ich noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar nochmal so ein bisschen die Rolle des Netzes. Also glaubst du, dass du deine Kochleidenschaft, wenn du es nur für dich privat machen würdest, vielleicht für den engsten Freundeskreis, würde das auch noch so entflammt sein, um Wort aus der Küche sich zu leihen, wenn du jetzt nicht so diese Vernetzung über Social Media und Blogs hättest?
Die kurze Antwort ist auf keinen Fall. Und so ein bisschen differenzierter zu sagen, glaube ich schon, dass ich würde natürlich viel kochen, weil das macht ja mir Spaß und weniger den Leuten, die da zugucken oder mal auf ein Häkchen drücken, wenn sie es online sehen. Ich mache das ja für mich und für Freunde und Familie und so weiter, aber also die Größenordnung und den Spaß, den das angenommen hat, das hat das Internet Schuld. Das ist völlig klar. Ich habe Leute kennengelernt, mit denen wäre ich niemals in Kontakt gekommen. Ich habe in professionellen Küchen gestanden und Köche haben mit mir diskutiert, wie man jetzt das Mehl in eine Soße reingibt. Es gibt wahnsinnig viele Momente, wo man dasteht oder zurückguckt oder auch einfach mal durch den eigenen Blog durchscrollt und sagt, boah, da war ich, dem habe ich die Hand geschüttelt, das hat richtig Spaß gemacht, der hat richtig Ahnung, der hat mir den und den Trick gezeigt. Das wäre natürlich niemals passiert ohne das Internet. Also ich glaube, die Qualität des Einzelnen beim Kochen geht deutlich nach oben, weil man lernt einfach von außen, also speziell von Leuten, die es nicht gelernt haben, also über eine Ausbildung. Und auch das Netzwerk, der Horizont, der erweitert sich einfach wahnsinnig viel. Ich glaube, der Kontakt mit so vielen Menschen, die sich mit einer gleichen Begeisterung und Leidenschaft für etwas bekennen sozusagen, sich dann treffen, austauschen und weitermachen und so. Das ist was Großartiges und das geht ohne das Internet nicht.
Das hört sich ganz toll an. So, Paul, ich darf jetzt mal Thomas Gottschalk spielen und du bist unsere Jennifer Lopez, so wie das auch damals auf dem Sofa war.
Muss ich jetzt zum Flughafen? Ja.
Du musst jetzt, glaube ich, zum Flughafen, wenn ich das richtig, weil der Flieger geht gleich, richtig?
Ja, der Fahrer klopft schon.
Danke, dass du, danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Ja.
Paul Spritze, danke.
Tschüss.
Ciao. Wir haben, Orhan, deine Geschichte ist nämlich eigentlich aus einem Bedürfnis entstanden, bevor du gesagt hast, ich zeig mal auf YouTube, wie türkische Küche geht, weil du gemerkt hast, oh, irgendwie fehlt da heute was beim Nachwuchs? Wie ging das los?
Das ging los beim Studium in Stuttgart. Ich bin ja eigentlich Düsseldorfer und habe da studiert. Und dann hat mir mein Essen gefehlt. Also die Hausmannskost, die meine Mama gemacht hat. Weil ich halt immer im Umfeld von meiner Mama war und sie natürlich jeden zweiten Abend mich eingeladen hat und gesagt, komm, essen. Und das habe ich aber in den Restaurants oder in den Schnellimbissen nicht gefunden. Und so ein Mittagsmenü oder sowas gibt es nicht so klassisch. Und dann habe ich angefangen, das nachzukochen, aber habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und dann in meinem Umfeld, sei es jetzt deutsch oder türkisch, habe ich gemerkt, dass die Leute dieses Essen, was ich da gekocht habe und was ich zu Partys mitgebracht habe, gar nicht kennen oder gar nicht wissen, wie man das kocht. Und da war ich so Anfang 30, ne? So Ende 20, Anfang 30. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das muss man ja irgendwie festhalten. Also wie mache ich einen Börek, wie mache ich eine Köfte, wie mache ich einen Nachtisch und so weiter. Und habe angefangen, diese Videos zu machen, weil ich dachte so, das ist der beste Weg, um das zu zeigen, weil so ein klassisches deutsches Rezept, sag ich mal 500 Gramm davon, 20 Gramm davon, 5 Minuten kochen, gibt es nicht. Das ist alles so aus dem Handgelenk und da war für mich das Video das beste Medium an der Stelle, weil man da auch die Handgriffe zeigen kann, die Zeitabfolgen zeigen kann. Und glücklicherweise hat das irgendwie gefunzt und viele klicken drauf und ich freue mich jedes Mal, wenn dann halt ein Feedback kommt, hey, ich habe das nachgekocht und es schmeckt genauso wie bei Muttern oder es schmeckt fantastisch und ich habe noch nie sowas gegessen und dann ist es für mich dann ein Riesenerfolg.
Aber wenn du sagst, du hast sozusagen am Anfang zwar gewusst, wie es bei Muttern schmeckt, aber genau, nicht gewusst, wie Muttern es gekocht hat,
ja.
Wie hast du es dann geschafft, dass du sozusagen doch jetzt einen anderen Status erreicht hast? Hast du dir deine eigene Mutter irgendwann mal geschnappt und gesagt, wir sperren uns jetzt mal ein paar Wochen in die Küche?
Nee, also das ging nicht, leider nicht in der Küche, weil ich halt über Telefon mich mit ihr unterhalten musste. Ich war dann halt so alle paar Wochen mal bei ihr, aber sie hat mich wirklich nicht in die Küche gelassen. Also Mama hat halt noch den, sag ich mal, die Einstellung, Jungs gehören nicht in die Küche, nur die Mädels. Also man gibt es von Mutter zu Tochter weiter. Das ist auch der klassische Weg. Die Töchter stehen einfach daneben und gucken zu und die Mütter zeigen das dann halt oder zeigen halt die Kniffe, aber die Jungs kommen eigentlich nicht rein. Was sich aber auch geändert hat, die Mädels kommen auch nicht mehr in die Küche, weil die sollen halt studieren, die sollen lernen, die sollen zur Schule gehen, Hausaufgaben machen, Ausbildung machen und das merke ich halt im Umfeld, dass viele in unserem Alter, so zwischen 30 und 40 Deutsch-Türken, auch Frauen nicht türkisch kochen können. Also das ist einfach nicht weitergegeben worden und das ist eigentlich so unsere Mission, in Anführungszeichen, das irgendwo festzuhalten und wenn sie Lust haben, dann können sie es nachlesen oder nachgucken. Also das ist eigentlich so die Idee daran.
Ich finde das ganz spannend, wenn ich überlege, als ich ausgezogen bin und was ich als erstes gekocht habe, war nicht deutsch. dann habe ich irgendwie asiatisch und italienisch gemacht und erst wirklich, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so angefangen, mehr deutsche Küche auch zu machen, also parallel vielleicht, ne? Dass man erstmal genau das andere macht und sich irgendwann zurückbesinnt, wie kann ich eigentlich die traditionelle Küche, deutsche Küche auch variieren.
Ja, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich auch mit deutscher Küche aufgewachsen bin, weil ich bei deutschen Tagesmutter, deutscher Kindergarten und dann kriegt man natürlich auch die deutschen Sachen alle mit. Das war ganz schön und die habe ich auch versucht nachzukochen, aber da habe ich keinen Ansprechpartner gefunden. Habe ich natürlich im Umkreis immer wieder nachgefragt, aber wie du auch richtig sagst, so italienische Sachen, asiatische Sachen, die man halt im Fastfood-Bereich isst oder im Restaurant isst, die möchte man natürlich auch selbst zu Hause machen. Und man sagt ja auch nicht, umsonst deutsche Küche ist al dente. Da sind viele italienische und asiatische Rezepte natürlich in den Alltag eingeflossen.
Finde ich eigentlich ganz spannend, dass das Feedback für Koch dich türkisch jetzt nicht nur aus dem türkischen Bereich ist, kommt, sondern auch aus dem deutschen Bereich.
Mehr, ne? Aus dem deutschen Bereich.
Wie kommt das?
Ich glaube, da haben wir so eine kleine Nische aufgemacht, weil Türkei ist ja eins der beliebtesten Reiseländer. Ich glaube auch unter den Top 3, ne? So Italien, Griechenland, Spanien, Türkei, Griechenland, irgendwie sowas. Und die kommen natürlich, die essen natürlich, viel natürlich in Hotels, aber es gibt auch viele, die in die Lokantas gehen, in die kleinen Buden um die Ecke und dort türkisches Essen essen. Und das da essen die Sachen, die sie hier noch nie gesehen haben oder noch nie geschmeckt haben, die sie beim Dönerladen um die Ecke nicht kriegen. Und die suchen die Sachen. Und die stoßen dann bei uns natürlich auf die Seite, weil sie genau, also manche bei Facebook, die beschreiben das einfach nur, die sagen dann, da waren irgendwie Hühnchenstückchen drin und so kleine Raupennudeln und das und das war irgendwie rot und das hat nach da und das geschmeckt und dann sagen wir, das ist das und das Rezept und da freuen die sich halt. Aber so über 50-60% sind aus deutschen Haushalten.
Also das irgendwie auch so ein kleines Integrationsprojekt, ne?
Ja, wir integrieren die türkische Küche in die deutsche Kultur.
Super. Was habt ihr denn, also es ging ja mit den Videos los. Ich glaube, mittlerweile gibt es mindestens ein Kochbuch.
Ja.
Und was macht ihr noch alles? Und einen kleinen Laden? Und also es ist ja wirklich ein Mini-Imperium.
Was heißt Imperium? Das Zentrum bei uns ist wirklich die türkische Kochkultur. Und die Produkte parken sich so drumherum, weil wir wollen ja auch irgendwie davon leben. Ich habe meinen Job gekündigt, habe mich da jetzt voll reingesteigert und gesagt, so wie kann ich jetzt davon auch meine Familie ernähren? Und dann guckt man halt, was man machen kann. Also und da war halt das Naheliegendste, was die Fans auch wollten. Das war auch internetgetrieben, macht ein Buch. Wir wollen das hinstellen. Und da haben wir Crowdfunding gemacht, haben geguckt, ob das funktioniert und haben einen Eigenverlag gegründet und haben das gelauncht. Und jetzt sind wir in der zweiten Auflage. Dann der Laden, der ist so mehr zufällig entstanden, weil ich ein Büro gesucht habe und dann war dieser Laden da und dann habe ich gesagt, komm, machen wir das. Und tue auch noch ein paar andere Produkte um die türkische Küche drumherum rein. Also nicht wie der Feinkostladen um die Ecke, der alles hat, sondern so ein paar Elemente. Oder auch türkische Kochlöffel, die ich extra importiere. Die sind ganz toll aus Buchsbaum und super handgeschnitzt und jedes ein Unikat. Um einfach so ein bisschen dieses Lebensgefühl in die deutschen Küchen reinzubekommen. Also wenn ich sage, ich koche mich heute türkisch, dann benutze ich auch den Kochlöffel, benutze die richtigen Zutaten und trinke auch einen türkischen Wein dazu, um einfach mal kurz in diese Welt einzutauchen. Und das macht mir persönlich ja auch Spaß. Ich mache dann auch mal einen amerikanischen Abend und mache mal irgendwie Burger oder sowas und trinke Cola dazu. Das ist einfach so. Das ist meine deutsche Lebenskultur hier. Aber nochmal zu dem Imperium in Anführungszeichen zurück. Es kommen jetzt Koch-Events dazu. Kochschule machen wir immer wieder. Nächste Woche haben wir ein Koch-Event mit 80 Personen. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf, dass wir auf diese Phase gekommen sind und dass wir halt einfach ein paar Brötchen damit verdienen können. Also das ist... schön.
Aber wenn du von euch im Plural sprichst, wie viele seid ihr eigentlich und wie habt ihr euch so zusammengefunden? Weil der Baustein fehlt mir noch sozusagen jetzt in der Geschichte von dir in deiner Studentenbude bis zu dem Imperium.
Also am Anfang war es natürlich meine Mutter dabei und meine Schwester, die halt immer bei den Videos auch mitgeholfen, auch Freunde im Studienumkreis. Die tun jetzt andere Dinge, aber jetzt in den letzten 4 Jahren hat sich meine Frau dazu gesellt, mit der ich dann auch zusammengekommen bin vor 4, 5 Jahren. Und noch zwei Freunde aus Solingen, Yusuf und Nilüfer, meine Frau Orkide. Und meine Schwester, das ist eigentlich so das Kernteam, die wir 5. Und jeder hat so ein paar Bausteine, die er gerne bedient. Also meine Frau, die recherchiert wie Hölle nach Rezepten und nach Herkunft. Ich versuche das alles irgendwie zusammenzuhalten. Nilüfer und Yusuf schreiben tolle Texte. Und jeder macht so sein Ding. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir das noch ausbauen oder wie weit wir, welche Projekte da jetzt gerade noch anstehen. Da wir im Januar sind, haben wir ganz viel jetzt eingestielt. Und ich hoffe, dass wir einige davon umgesetzt bekommen.
Wir sind sehr gespannt und gespannt auch jetzt auf unseren nächsten Gast, der auch da ist. Und das ist mit einer auch wirklich der führenden deutschen Foodblogger, kann man wirklich sagen. Er ist nämlich gelernter Koch, arbeitet als Foodstylist für Magazine, Kochbuchverlage, hat auch schon als freier Autor verschiedene, ich sag jetzt mal, Kochromane oder kulinarische Erzählbände veröffentlicht. Und seit 2008 gibt es natürlich ein eigenes Blog, Nutri Culinary heißt es. Da gibt es viele Berichte, Hintergrundwissen und auch Anekdoten rund ums Kochen und natürlich manchmal auch Rezepte. Hallo Stefan Paul, schön, dass du da bist bei uns im Online-Talk.
Hallo, schönen guten Tag in die Runde.
Tag. Du bist ja von Berufs wegen Foodstylist und betreibst jetzt aber auch schon seit, ich sag, über den Daumen gerechnet, 6 Jahren, glaube ich, deinen Blog. Was ist denn jetzt eigentlich bei dir dann die Motivation gewesen zu sagen, ich mache das ja im Grunde schon sowieso beruflich den ganzen Tag, das auch noch erstmal vielleicht auch privat initiiert in einem Blog zu beginnen?
Also ich habe schon länger gebloggt, irgendwie 2006 ging das los mit dem Herrn Paulsen sein Kiosk, das war mein erstes Blog, da schrieb ich damals über Weltmusik, Kochen und Literatur, ein durchaus fordernder Themenmix. Und 2008 ging das irgendwie so los mit den Fachblogs. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, eben bei der Musik und der Literatur nur aus der Fanperspektive schreiben zu können. Und dann aber mit Nutri Culinary plötzlich auch die Idee hatte, Mensch, klar, hier kannst du auch mal über was schreiben, über was du eine Ahnung hast. Und vor allen Dingen, und das ist bis heute so, steht der Austausch mit Gleichgesinnten im Mittelpunkt. Wenn man sich mal so seine Freundeskreise anschaut, kaum jemand hat ja irgendwie in seinem Freundeskreis 100 Leute, die sich für Kulinarik begeistern, und die findet man im Netz.
Und wie findest du deine Themen? Das finde ich eigentlich auch eine spannende Sache, wenn man sozusagen, ich habe jetzt nicht dein ganzes Blog der letzten 6 Jahre zurückverfolgt.
Ist klar.
Aber das ist schon so mein Eindruck, mein Gott, das ist echt schon eine ziemliche Bandbreite, und das ist auch irgendwie in einer echt hohen Qualität. Wie kommt der an diese ganzen Sachen? Wie viel Zeit muss er da rein investieren? Da dachte ich, warum kann ich nicht sowas Tolles machen?
Ach, das ist mit der Zeit, das ist sicher ein Aspekt. Und die Themen, das habe ich mir natürlich selbst aufgebürdet, weil ich von Anfang an gesagt habe, Nutri Culinary soll eben nicht das nächste Rezeptblog sein, weil mit Rezepten verdiene ich mein Geld. Ich bin ja eben Kochbuchautor, sondern es soll um die Kulinarik im Ganzen, im großen Ganzen gehen. Deswegen gibt es bei mir auch so ein bisschen absurde Geschichten wie das kulinarische Gedicht oder so. Kulinarik in der Küche, auch als Musik, findet bei mir statt. Ich bespreche Restaurants, Platten, Bücher. Ja, das alles hat mit Kulinarik zu tun, und diese Bandbreite wollte ich zeigen, und das tue ich auch nach wie vor.
Du hast auch so ein bisschen die Bandbreite letztens gezeigt, was es so in der Foodblog-Landschaft gibt. Da hast du nämlich so Lob für 2013 verteilt. was hat dir so besonders gefallen im letzten Jahr in der Foodblog-Szene?
Was mir besonders gefällt in der Foodblog-Szene, das ist eine Entwicklung, dass es vom Rechner weg nach draußen geht. Ich denke, das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt, den ich persönlich sehr genieße. Ich mag es, mittlerweile haben sich eben durch diese Vernetzungen Freundschaften, auch lose Freundschaften ergeben, die auch in der Kohlenstoffwelt dann Spaß machen. Also man trifft sich, also das, was Paul vorhin sagte mit dem Cilento, das war so ein Startpunkt für mich, wo ich gemerkt habe, Mensch, wie viel Spaß das macht, wenn die Netzwelt in die Kohlenstoffwelt lappt und man sich dann auch mal persönlich trifft, zusammenkocht und von Angesicht zu Angesicht austauscht. Das schätze ich sehr, und dieser Trend setzt sich ja auch fort.
Das ist ja auch ein Manko im Netz. Also das haben wir jetzt ja hier im Radio auch. Wir sprechen über Essen, aber wir können es nicht riechen, zum Beispiel. Also so, ne? Und auch so dieses Foto, wenn du sogar Foodstyle ist, zeigt das ja auch, dass sozusagen, wenn Essen nicht da ist, dann muss man sich sehr viel Mühe geben, um das auch auf einem anderen Medium lecker rüberbringen zu können.
Ja, und das finde ich zum Beispiel bei Orhan ganz toll, die Bewegtbilder. Ich denke, das ist einfach auch was kommen wird und was noch stärker sein wird. Ich bin ja nun mal ein Mann des Wortes und versuche darum immer, trotzdem Worte zu finden für das, was man auf der Zunge oder in der Nase hat.
Ist aber tatsächlich dieser Aspekt der Ästhetik, sei es nun in der Sprache, im Bild oder im Bewegtbild, ist das doch auch entscheidend eigentlich für den Erfolg von Foodblogs? Weil wenn man tatsächlich sich verschiedene anguckt, da hat man ganz oft den Eindruck, die sind auf den ersten Blick schon erstmal richtig schick, und alles, was man da sieht, das würde man auch wirklich sofort essen wollen. Nicht alles, aber vieles.
Ja, und ich glaube auch, dass jede Foodbloggerin, jeder Foodblogger sich im Rahmen seiner Möglichkeiten extrem Mühe gibt. Die gehen alle nach draußen, weil sie auch ein bisschen was Missionarisches mitbringen, und was sich extrem verbessert gerade, finde ich, jetzt auch mal ganz aus professioneller Sicht gesehen, ist die Food-Fotografie selbst. Da wird sich Mühe gegeben, da tauschen sich die Leute jetzt aus, da werden plötzlich Bilder von Fotostationen zu Hause gepostet und so. Das finde ich eine ganz tolle Entwicklung.
Wie ist das eigentlich? Also ich muss ehrlich, ich bin einer von diesen Instagrammern, die ganz gerne mal, wenn ich was Leckeres esse und mich drüber freue, ist meine Art, Dank zu zeigen, einfach ein Foto zu posten. Und dann mit Filter natürlich. Ich gebe es zu. Findest du das gut, weil das machen ja wirklich viele, weil die irgendwie so indirekt ein bisschen beschäftigt man sich ja mit Essen? Oder ist das eher so ein Punkt, wo du sagst, ach eigentlich, Leute, das bringt doch nichts. Macht's doch lieber hübsch und schön. Und wie stehst du da?
Ganz im Gegenteil. Also ich finde natürlich fürs Blog, wenn man zu Hause gekocht hat, die durchaus inszenierte und ins Professionelle lappende Fotografie klasse. Ich schätze aber auch sehr, 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 wenn Leute einfach unterwegs sind und ihr Essen fotografieren. Für mich ist das wie Nachrichten. Also es ist einfach, ich interessiere mich dafür, was andere Leute Samstagabend essen. Das ist einfach so. Und was ich nicht so gerne mag, sind die Filter. Also wenn man unterwegs ist, ist es klar, das ist ein Restaurantlicht, das ist doof. Die Filter verändern das Essen. Und dann würde ich lieber mit einem etwas schlechteren Ergebnis mich zufrieden geben, auf dem ich aber ganz deutlich erkenne, was das für ein Essen ist und was der Koch sich da eventuell gedacht hat.
Ich schreibe mir gerade mal hier auf, Raute No Filter.
Ja, vielen Dank.
Das werde ich, da werde ich wirklich dran arbeiten. Aber kann man das auch sehen, dass so die Begeisterung, die aus den Foodblogs uns jetzt auch wirklich jetzt hier in der vergangenen Dreiviertelstunde schon so entgegenschwappt, dass das auch ansteckt? Also für mich ist Kochen so, mal ab und zu kochen mit Freunden, das ist einfach toll. Aber da ist so dieser Socializing-Moment eigentlich drin. Was ich aber gemerkt habe, dass dieses mal eben schnell irgendwo was essen besorgen, also dass das schon so ein Mehrwertgefühl ist, wenn man einfach sich bewusster mit dem beschäftigt, was man isst oder auch gerne kocht. Seht ihr das auch so, dass ihr sozusagen indirekt andere missioniert?
Ich hoffe. Also missionieren ist dann vielleicht das falsche Wort, weil aber wenn man das Interesse an Kulinarik weckt, und da gibt es ja auch einen deutlich politischen Aspekt in vielen Blogs, die sich auch einfach darum bemühen, woher kommt mein Essen, darüber aufzuklären, wie trifft man Entscheidungen schon beim Einkaufen, lauter solche Geschichten, Veganismus, Vegetarismus, da wird ja viel auch diskutiert auf einer sehr politischen Ebene. Ich würde mich freuen, und das ist oft, denke ich, vielleicht schaffen wir das noch nicht so sehr und sind arg unter uns. Das befürchte ich manchmal, und ich würde mich freuen, wenn das Interesse für Foodbloggen breiter würde von außen.
Also das heißt, du glaubst schon, es ist schon auch, ich sag mal, noch eine Nischenbewegung.
Definitiv.
Ja.
Ja.
Und auch die Werte, die sozusagen damit verbunden sind, weil man hört ja so langläufig immer wieder, ach, gerade wir Deutschen, wir geben so wenig durchschnittlich Geld für Lebensmittel aus und das ist uns alle gar nicht so wichtig. Das heißt, große Teile der Gesellschaft haben eigentlich einen ganz anderen Standpunkt in Bezug auf Essen, Kochen und Ernährung.
Ja, leider. Und wie gesagt, da denke ich eigentlich, wir sind noch viel zu sehr unter uns, weil das Angebot, das gemacht wird, ist ja ein ganz tolles. Menschen wie du und ich kochen und zeigen damit, dass es möglich ist. Und zeigen auch Wege auf, wie man sich gut ernährt. Und das Ganze ist auch alles umsonst. Man muss kein Kochbuch kaufen, man geht einfach ins Netz. Das ist eine tolle Sache. Das hat sich aber noch nicht so richtig rumgesprochen, befürchte ich.
Ja, also ich wollte noch was erwähnen. Meine persönliche Erfahrung ist halt so in meinem Umkreis, was unser Ziel ja mit Koch dich Türkisch ist, ist das der nächsten Generation weiterzugeben, also gerade unseren Kindern. Und die kochen auch immer fleißig mit. Aber wenn ich mir so mein Umfeld anschaue, dann merkt man doch schon auch bei einigen Eltern, dass die selbst auch nicht kochen zu Hause. Also wird einfach dann nur mal die Stulle mit einem Bütterchen drauf und fertig zum Abendbrot, was ja natürlich auch in Ordnung ist. Aber da wird dann auch viel TK-Kost oder Tiefkühlkost gegessen und auch darüber diskutiert, welche Marke denn jetzt am besten ist. Mache ich auch natürlich ab und zu. Also das klassische Fischstäbchen mache ich dann auch immer wieder mal. Aber man merkt, dass viele Haushalte doch nicht wirklich selbst intensiv oder ja nicht intensiv, aber halt wirklich bewusst kochen. Also es wird irgendwie nebenbei gemacht, damit ich satt werde. Und jetzt merkt man so ein bisschen an den Kindern manchmal, was die essen und was sie nicht essen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen Spiegel unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo eben heute es ganz normal ist, dass beide Elternteile arbeiten gehen, dass die Kinder, sage ich mal, ich sehe es an meiner eigenen Tochter, mittags in der Kita versorgt werden und dann bleibt auch oft wenig Zeit. Und wenn man richtig gut kochen will und sich bewusst auseinandersetzen will, dann ist das selbst bei einfachen Gerichten ja einfach auch Zeit erstmal, die man braucht.
Ja, ich würde sagen, das ist viel Aufklärung. Das ist, eigentlich ist es nicht viel Arbeit. Wenn ich eine Tiefkühlpizza, ich habe mir geschworen nach meinem Studium, ich esse nie wieder Tiefkühlpizza. Also das habe ich auch gehalten. Nein. dann kann ich auch, weiß ich nicht, ein Ciabatta aufbacken, sage ich mal, wenn man da auf was zugreift, aber es einfach mit frischen Tomaten belegen, ne, aus dem eigenen Garten oder vom Markt oder so. Das ist besser als so eine Tiefkühlpizza. Also das hat dann nicht viel mit Zeit zu tun. Aber das ist so die Aufklärung, die wir alle ja, erbringen müssen und hoffentlich diese Sendung dazu beiträgt. Mhm. Und ich finde auch, wir sind noch zu viel Nische, die Foodblogger, aber hey.
Das finde ich auch aber auch so interessant, wenn ich mal so gucke, so die typisch deutschen Gerichte, Knödelbraten, schieß mich tot. Während das ja, meine Eltern sind richtig in der, sind doch während
der Soße Kriegs- aufgewachsen.
In der Kriegszeit groß geworden und danach in den Jahren war es ja eigentlich noch so, dass wirklich immer mittags, als dann das lebensmitteltechnisch wieder möglich war, richtig ordentlich gekocht wurde. Wurde immer richtig, also jeden Tag gab es da was Großes und das gehörte einfach so dazu. Und wenn ich jetzt einfach mal so heute in unseren Alltag reinschaue, dann wird ja abends immer möglichst gerne Kohlenhydrate frei gegessen und mittags ein Salätchen und wenn mal richtig gekocht wird, dann am Wochenende abends vielleicht so. Ich glaube, das ist doch schon so eine Beschreibung, die man in sehr vielen deutschen Haushalten findet, oder? Und das dieses klassisch deutsche Gericht gibt es nur noch vielleicht feiertags.
Ja, also ich selber koche auch wirklich eher am Wochenende, weil ich so spät nach Hause komme und dann ist es Bütterken tatsächlich, muss ich auch zugeben. Ich versuche das aber auch zu ändern, indem ich dann vorkoche zum Beispiel. Mhm. Du kannst ja Eintöpfe und dergleichen kannst du ja auch einfrieren und da kannst du schon was machen. Aber ich zelebriere das am Wochenende. Ich gehe auf den Markt und überlege mir vorher und dann zum Weinhändler oder zu meinem Bierhändler, den lieben Bierhändler um die Ecke mit 250 Biersorten und überlege mir genau, was ich halt kochen will und ich liebe das.
Mhm. Ich habe ja für mein letztes Kochbuch Deutschland vegetarisch, habe ich ja wieder sehr viel in der deutschen Rezeptecke recherchiert und dabei ist mir was aufgefallen. Und zwar, dass das Angebot an Rezepten, an klassischen Rezepten, oft sehr, sehr schlecht ist und sich über Copy und Paste verbreitet hat wie ein Virus. Das sind oft fehlerhafte und schlechte Rezepte. Da das mein Beruf ist, kann ich das schon beim Lesen sehen. Und das ist vielleicht auch eine Nachricht, die wir nach draußen geben sollten. Ich glaube, das Glück, ein Rezept, das gelingt, findet sich gar nicht so stark in den Kochportalen und in dubiosen anderen Quellen, sondern man kann sich auf geblockte Rezepte sehr gut verlassen. Das liegt daran, dass dahinter Personen stehen, die wissen, dass sie angreif- und ansprechbar sind. Die sind nicht anonym und die geben sich alle fürchterlich Mühe. Und wenn Fehler auftaucht, gibt es sofort drei Leute, die mit dem Finger drauf zeigen. Insofern sind Foodblogs auch eine gute Quelle, um einfach zu sagen, Mensch, ich bin nicht so sicher im Kochen und darum brauche ich ein Rezept, was echt funzt. Und das findet man in Foodblogs.
Ich wollte noch kurz das zu sagen, Orhan, du hattest gerade gesagt, die Foodblogosphäre in der Türkei ist sehr konkurrierend. Das finde ich in Deutschland überhaupt nicht. Sehr viel Flausch. Ich komme ja, ursprünglich bin ich aus der IT-Szene und da ist mehr Konkurrenz, weil man will das Gerät besprechen, wer kriegt das als erstes. Und als ich zur Metro gekommen bin und meine Leidenschaft so ausleben kann, war ich total überrascht, wie gut die miteinander wirklich zusammenarbeiten und sich austauschen. Natürlich gibt es bestimmt auch mal Schelte, aber Stefan, du hast mich wir haben mal telefoniert und du hattest mich dann auf andere Foodblogs gebracht und also es ist wirklich sehr nett.
Ja, finde ich auch.
Und das gehört sich auch so, finde ich. Ich finde, Genussmenschen sind Menschen, die auch ein Mindestmaß an Benimm im Kommunikationsumgang miteinander mitbringen sollten. Ganz einfach.
Ja. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mal in die Buchhandlung gehe oder mir entsprechende Kategorien beim Online-Händler anschaue, da gibt es ja alles an Kochbüchern, ja? Also da muss man ja erstmal an drei Regalen Jamie Oliver vorbeimarschieren. Taugt das Zeug was oder habt ihr dem ganz abgeschworen und sagt eher, da auch selbst in der Kochbuchszene, da wünsche ich mir eine Veränderung. Ich meine, Stefan, du bist Teil des Ganzen, genau. Aber da hast du ja bestimmt auch, eine Vision vielleicht.
Ja, also ich empfinde eben das Angebot der Kochbücher der deutschen Verlage. Das habe ich auch auf der letzten Buchmesse in einem Podium zur Sprache gebracht. Sehr innovationsmüde, ehrlich gesagt. Es gibt 100.000 Cupcake-Bücher und 17 Grillbibeln jedes Jahr. Da ist noch viel Spielraum für spannendere und interessantere Themen.
Ja, wir versuchen es ja zu ändern.
Ja, das stimmt. Ja, das ist das Schöne. Also immer mehr Foodbloggerinnen und Foodblogger bringen ja auch Bücher raus. Zucker, Zimt und Liebe hat jetzt gerade ein ganz tolles Backbuch im Januar rausgebracht. Da bewegt sich echt eine Menge und das ist sehr schön.
Nee, aber ganz ehrlich gesagt, Stefan, das war wirklich so, dass wir auch die Entscheidung, das im Eigenverlag zu machen, also selbst einen Verlag zu gründen, lag wirklich daran, dass wir uns da nicht in Anführungszeichen, verhaften wollten auf ein bestimmtes Thema. Also, weil sonst würde das unser Buch nicht Sofralar heißen, also die Tafeln, ja, sondern es würde auf jeden Fall heißen Türkisch kochen für Anfänger, um irgendwie auf einen Trend aufzusetzen und irgendwelche Özgül-Mützgül-Geschichten zu erzählen. Und das wollten wir definitiv nicht, weil wir sind und da nicht verdrehen wollten, nur damit es einen besseren Verkauf hat. Da bin ich auch ein bisschen müde von. Also wenn ich da auch in Buchhandlung gehe und ein bisschen recherchiere, finde ich auch ein bisschen schade. Aber wir versuchen zwei Bücher dieses Jahr noch rauszukriegen.
Ihr habt alle schon gesagt, super, im Prinzip, dass dieses reale Treffen, dieses Treffen in der Kohlenstoffwelt, dass es so wichtig euch ist. Und es gibt ja so viele Veranstaltungen, hast du vielleicht noch so ein, zwei Sachen, die es da so gibt und die dich da begeistern? Also, oder vielleicht könnt ihr auch nochmal überlegen, was ihr spannend findet, jetzt abgesehen von den Secret Supper Clubs.
Also es gibt jetzt Block & Burger in Düsseldorf. Block & Burger ist aus Berlin eigentlich. Mhm. Da treffen sich mittlerweile über 150 Leute und testen halt die verschiedenen Burgerläden aus. Und die sind sehr IT-affin, da kommt das her, ne? Ein bisschen mehr in diese Junkfood, aber gute Junkfood, wenn man das so sagen kann. Sagen wir, also selbstgemachte Patties, also die Frikadellen selbstgemacht. Und
Premium Junkfood, kann man das sagen?
Ja. Ja, schwierig, doch, ne? Premium Junkfood. Und die treffen sich und einige Hersteller von Handys und dergleichen nutzen das, um ihre Geräte denen auch zu zeigen. Und dann tauscht man sich aus. Aber wir sind schon, also die ganze Szene ist sehr dogmatisch geworden, wie ein Burger auszusehen hat. Er muss frisch gewolft sein. Wo kommt die Kuh her? Und gestern waren wir im What's Beef und das war sehr gut, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Ich meine, im Moment auch wieder gerade ein Trend, ne?
Aber
auch türkisch angehaucht, der What's Beef Burger.
Man isst ihn aber mit der Hand, oder?
Das ging da nicht. Nee. Aber in The Bird in Berlin wird man aufgefordert, doch verdammt nochmal, um das mal ins Deutsche zu übersetzen, ist auf Englisch die Karte, das mit den wirklich die Hände zu nutzen. Hm. Aber es ist schwierig bei drei Patties, also drei Frikadellen auf dem Burger. Das wird mit anderen belegen, das kriegst du nicht mehr hin.
Stefan, was ist dein Lieblings-Kohlenstoffwelt-Event?
Ah, mittlerweile die Frankfurter Buchmesse. Das hat eine erstaunliche Karriere hingelegt. Foodblogger treffen sich auf der Frankfurter Buchmesse. Das ging los. 2009 waren wir irgendwie zu dritt. Katharina Hönk, Sebastian Dickhaut, Claudio Del Principe und ich, vier Leute waren wir. Und mittlerweile ist das ein richtiger Treffpunkt geworden. Und Foodblogger sickern jetzt auch langsam ins Programm ein. Es gibt also Podien von Foodbloggern organisiert oder Kochshows und Wettbewerbe. Das gefällt mir sehr gut. Das finde ich ganz tolle Entwicklung.
Da sehen wir uns hoffentlich da.
Auf jeden Fall.
Interessant.
Aber nochmal zu den Events oder den Kohlenstoff-Events. Ich versuche jetzt gerade mit Martin zusammen, der Ex von Rebelotte, der Supper Club. Mhm. Wir machen eine neue Veranstaltungsreihe. Seinen Namen will ich noch nicht sagen. Aber Secret. Secret. Aber das wird halt so zwischen vegetarisch und türkisch sein. Also irgendwie so, wir machen so ein Battle sozusagen. Mhm. Also so zwei verschiedene Richtungen zusammen verknüpfen, synchronisieren. Also nicht ein Koch macht eine Fusionsküche, sondern zwei Köche battlen sich so ein bisschen.
Ich hätte da einen Namen. Das hatte letztens jemand getwittert. Ich kann den Namen gerade, müsste ich nachliefern irgendwann. Und zwar die Vorratsbratenspeicherung.
Die Vorratsbratenspeicherung.
Fand ich super. Und zwar, natürlich muss man beachten, ne, Vorratsbratenspeicherung unter den Bedingungen des No-Fry-Abkommens.
Das finde ich großartig.
Okay.
Sehr schön.
Herr Peter, ich weiß nicht, wie es mit dir ist.
Ob ich Hunger habe jetzt?
Aha. Ich glaube, wir sollten jetzt ganz schnell uns auflösen und nicht in die Kantine hier um die Ecke gehen, sondern schnell selbst an den Herd und bedanken uns ganz herzlich, dass ihr die vergangene Stunde mit uns diskutiert habt. Das war wirklich sehr, sehr ausschlussreich. Und zwar sagen wir danke bei Orhan Tanschgil für die Ausrichtung. Kochdichtürkisch.de ist ja deine Adresse.
Genau.
Und Kam Hildebrandt von Metro Cash & Carry. Und dein privates Blog ist tanzaufdertomate.de.
Ganz genau.
Da gibt es dann auch von Carmen. Und natürlich Nutri Culinary, Stefan Paul. Danke auch, dass du mit dabei warst.
Danke euch, super was.
Ja, damit geht jetzt der heutige Online-Talk zu Ende. Wir sagen tschüss. Und das darf man, glaube ich, auch sagen, es ist gleichzeitig für uns der Moment gekommen, doch Abschied zu nehmen vom Online-Talk, denn das war für uns der letzte Online-Talk hier bei D-Radio Wissen. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz explizit vielen Dank an alle, die uns in den letzten 31 Monaten hier an jedem vierten Samstag zugehört haben. Schön war es mit euch.
Aber keine Angst, nächsten Samstag gibt es noch einen Online-Talk und wir kommen auch schon ganz bald wieder. Mehr wird aber noch nicht verraten. Gibt ja was Neues hier bei uns.
Genau. Und bis dahin wünschen wir beiden euch noch eine digitale Zeit.